Letzte Woche waren die Männer dran, heute sind die Frauen dran. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass die Männer mit ihren Frauen kennen sollen, sie verstehen sollen, mit ihnen umgehen sollen als dem schwächeren Geschlecht, indem sie sie behandeln als in einer zärtlichen Art und Weise, einer zerbrechlichen Art und Weise und in einer weiblichen Art und Weise. Heute werde ich umgekehrt die ersten 6 Verse aus dem 1. Petrus benutzen, aus 1. Petrus 3, und werde darüber sprechen, was die Frauen anbelangt in diesem Kontext. Und wir wollen uns, ihr könnt euch den Text aufschlagen, 1. Petrus 3, Vers 1 bis 6. Aber ich werde noch einige Worte zur Einleitung sagen. Bevor ich das tue, möchte ich noch einmal beten, damit wir uns auf den Text konzentrieren können. Vater Gott, wir möchten dir danken. Ich möchte dir diese Stunde anbefehlen und dem Bewusstsein, Herr, dass es dein Wort ist, deine Schrift ist und dass wir nicht irgendwas uns zu Gemüte führen hier, sondern dein Wort verstehen wollen, was es sagt. Gerade in dem Kontext, den Petrus anspricht, in einer Situation, mit der wir uns eventuell identifizieren können, in einer Art und Weise, dass uns vielleicht Klarheit bringt in Situationen, die oft schwer sind. Gib du die klaren Worte, klare Aussagen und erklär uns, Herr, was der Text sagt. In Jesu Namen. Amen. Okay, worum geht das hier eigentlich in diesem Text? Was will Petrus uns hier sagen? Was will er, dass wir alle verstehen? Warum muss ich eigentlich zuhören? Was geht das mich an? Das ist der Punkt. Der Text dieses spricht hier von Prinzipien für alle Frauen, den Petrus vermittelt in diesem Abschnitt, die Prinzipien einer gottesfürchtigen Frau, also alle Frauen sollten zuhören. Es geht im Prinzip um, wie man als gottesfürchtige Frau leben soll in einer besonderen Situation. Da es über das Verhalten der Frau gegenüber den Männern spricht, sollten die Männer natürlich auch zuhören, ist ja klar. Die sollen zuhören, sich gute auch Notizen machen. Sie wissen, wir sollen auch verstehen, dass Gott die eheliche Beziehung von Mann und Frau als Priorität sieht und daran festhält. Es ist nicht eine neue Struktur entstanden, weil Menschen neue Ideen hatten. Die nicht verheiratet sind, haben hier eine Chance zu lernen, was Gottes Sicht über die eheliche Beziehung ist und wie du damit umgehen sollst, wenn du mal heiratest. Und ich hoffe, jeder von euch hat die Möglichkeit. Und das ist das, was die Schrift zur Heirat sagt. Aber nicht nur, das gibt natürlich wesentlich mehr Texte. Aber Petrus geht hier auf ganz was Besonderes ein. Er schreibt diesen Brief an die Christen, die in der Vertreibung und der Verfolgung leben. In der Diaspora. Petrus sagt hier, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien auserwählte. Er spricht zu denen, die auf dem Weg sind, die irgendwo in der Zerstreuung liegen. Wir können uns vielleicht ein bisschen damit identifizieren, weil das Gespräch konstant in der Politik darum geht, um Verfolgung und Flüchtlinge. Aber das sind die Leute, die er anspricht. Hier geht es um Ehepaare. In dieser ganz speziellen Versen geht es um ein Ehepaar, wo die Frau, als sie schon verheiratet war, zum Glauben gekommen ist in Christus und den Ehemann weiterhin in seinen alten Zustand beharrt, in seinen alten Glauben, was immer das war. Es ist eine ungleiche Ehe, eine der beiden Ehepaare ist gläubig, der andere eben nicht. Diese große Frage ist, wenn ich in so einer Situation bin, was mache ich jetzt? Und sagt nicht, oh, das betrifft mich nicht. Es gibt, also ich will nicht sagen, ich glaube, wir als Gemeindeleiter haben mehr mit solchen Situationen zu tun, als mit irgendwelchen anderen, wenn wir mit Problemfällen zu tun haben. 90% ist überhaupt ehrliche Beratung. Und das sagt schon was aus. So, die große Frage ist, soll ich mich, wenn ich in so einer Situation bin, trennen? Soll ich so lange bei ihm bleiben, ist ja der Mann, wie er mich gut behandelt, und dann trennen? wenn er mich nicht mehr gut behandelt? Soll ich das nutzen, um ihn zu überzeugen, das Evangelium als den einzigen richtigen Weg zu erkennen? Und wie mache ich das? Eines wird in diesem Brief und in diesem Abschnitt deutlich. Petrus spricht mit Menschen, die wissen, was Verfolgung und Leid ist. Die wissen das ganz genau. Sie sind Flüchtlinge und sie sind von allen geächtet aufgrund ihres Glaubens, nicht aufgrund ihrer Nationalität, aufgrund ihres Glaubens. Du kannst flüchten, wenn es heißt, heiß wird, wenn es schwierig wird, kannst du weglaufen. Aber kannst du aus einer Ehe flüchten? Kann ich mich dann trennen, um einen Gläubigen zu heiraten, wenn so eine Situation eintritt? In 1. Korinther 7 schreibt Paulus, ich glaube, das ist Vers 13, 12 und 13, sagt er Folgendes: Den Übrigen aber sage ich nicht dem Herr, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese willigt ein, bei ihm zu wohnen, so lasse er sich nicht von ihr trennen. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und dieser willigt ein, bei ihr zu wohnen, so entlasse sie den Mann nicht. Das ist Grundprinzip, ganz einfach, ganz einfach. Lass uns aber jetzt mal den Text lesen, den wir vor uns haben, weil da hat schon einige knifflige Sachen drin, aber auch einige wichtige Prinzipien, die für uns extrem wichtig sind. Hier sagt Petrus, gleicherweise, angefangen Kapitel 3, Vers 1, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Worte gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein, Haarflechten und Anlegen von Goldgeschmeide oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihre Männer unterordnen, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Deine Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keine Leichtfurcht einjagen lasst. Petrus betont in diesem Abschnitt die Verantwortung, die Pflichten eines Ehepartners, der Ehepartner in einer ehelichen Beziehung. Nicht die Rechte, sondern die Verpflichtung. Was er meint, er sagt, du als Ehepartner, und das haben wir auch dem Ehemann deutlich gemacht hier letztes Mal, du hast eine Verpflichtung, du hast eine Verantwortung. Und die ist nicht nur zu dem Ehepartner hin, sondern die ist an erster Stelle zu Gott hin. Er sagt gleicherweise, und er bezieht sich ja auf einen Text, er bezieht sich auf etwas, was vor dem stattgefunden hat. In Petrus 2, Vers 18 schreibt er nämlich, ihr Hausknechte, ordnet euch euren Herrn aller Furcht unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Das ist diese gleicherweise der Bezug genommen auf Kapitel 2, Vers 18. Das ist eine harte Aussage, die er hier macht. Der Grund für die Unterordnung eines gottesfürchtigen Ehefrau ist das Evangelium ohne Worte zu verkünden. Wie geht das? Das ist ein Bereich, wo wir die Weisheit Gottes über die mangelhaften Gründe des Menschen stellen müssen. Wir müssen hier verstehen, was will Gott wirklich? Wir können nicht mehr auf uns gucken. Wir können nicht mehr auf den Nächsten gucken. Es gibt keine Begründung, in einem Ehemann da bei ihm zu bleiben. Oder für die Ehefrau bei ihr zu bleiben. Der Grund liegt allein in Gott. Das menschliche Denken, ich bleibe in der Ehe, solange er mich richtig behandelt. Das ist das grundlegende Denken heutzutage, selbst unter Christen oft. Solange wie er mich liebt und respektvoll behandelt, ist alles in Ordnung. Aber wenn er anfängt, mit respektlos mit mir umzugehen und mich zu behandeln, dann ist es in Ordnung, wenn ich mich scheiden lasse. Das ist unser verdrehtes Denken. Petrus gibt keinen Grund hier für die Unterordnung der Ehefrau, Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, sagt er einfach. Knallhart. Das ist eine allgemeine Aussage. Es gibt wirklich, es gibt keine wirklichen Begründungen. Da kommt in den Text, gibt es Gründe, natürlich, aber nicht, warum ihn. Allerdings zeigt uns Petrus den Grund für so eine Unterordnung. Der Hauptpunkt, den Petrus machen möchte, ist, dass ein Ehemann gewonnen werden kann. Ein Ehemann kann gewonnen werden. Und ihr seht schon die Prioritäten jetzt auf einmal. Die Priorität ist nicht ich und du, sondern Gott. Und was kann ich tun, um Gott zu verherrlichen durch mein Leben? Das ist Andersdenken, das Rausgehen. Wie kann ich ihn gewinnen? Wie kann er gewonnen werden? Wie kann er gewonnen werden von dem Verderben aus dem Nichtglauben, das aus Nichtglauben resultiert? Selbst im Petrusbrief sagt er deutlich in vielen Stellen, wer nicht glaubt, der ist verflucht für dieser Eckstein, von dem wir sprechen hier in der Ecksteingemeinde, auf den wir bauen, ist für den anderen der Stein des Anstoßes geworden, weil sie nicht daran glauben. Und das ist genau das, was er anspricht. Für deinen Mann oder den Ungläubigen ist er immer noch ein Anstoß. Du kannst ihn aber zum Eckstein machen. Du kannst ihm zeigen, was das bedeutet, ein Eckstein zu sein. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Johannes 3, Vers 18. Wir kennen alle 3, Vers 16, Vers 18. Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist das Resultat eines ungläubigen Ehemanns. Oder, kann auch umgekehrt sein, einer ungläubigen Frau. Was ist die Antwort darauf von Petrus? Petrus sagt, er kann gewonnen werden. Das ist das Erste. Es geht, es ist möglich, da ist ein Weg. Evangelisieren, zu Christus gewonnen werden. Denn obwohl ich frei bin, sagt Paulus in 1. Korinther 9, Vers 19, obwohl ich frei bin von allem, habe ich mich doch allem zum Knecht gemacht, um dessen desto mehr Menschen zu gewinnen. An einer Stelle sagt er sogar, 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5 und 6, sagt er, dass er selber sich zum Knecht macht, den Korinthern gegenüber, die ihn misshandelt haben und die ihn wirklich bös beigetragen haben, einen sehr schwierige Briefe geschrieben haben und auch verurteilt haben in gewisser Weise, hat er geschrieben, ich mache mich euch zum Knecht. Ich unterwerfe mich euch, damit ich euch ein Zeugnis bin, damit ich euch nach vorne treibe. Und hier sagt er das Gleiche, er macht sich zum Knecht. Und was er eigentlich sagt, das Wort Knecht ist Sklave. Er untersetzt sich. Habt ihr mal gesehen, was das Recht eines Sklaven ist? Kein Recht. Ich habe im Gefängnis gearbeitet. Jede zweite Woche habe ich, wo ich in Amerika bei der Gemeinde gewesen bin, habe ich jede zweite Woche im Hochsicherheitsgefängnis Wayside on a Ranch gepredigt. Und da waren ungefähr 30, 40 Männer. Ich habe meine Rechte abgegeben, wo ich in das Gefängnis gegangen bin. Mein Pass, alles abgegeben. Ich habe gesagt, du hast hier keine Rechte mehr, wenn du hier reingehst. Und die hatten auch keine Rechte. Die haben kein Recht zu nichts. Sie können nicht sagen, ich möchte, ich will, gar nichts. Die haben sie verspielt durch ihre Kriminalität oder was sie immer gemacht haben. So, mir war schon bewusst, was passiert, wenn die 30 Leute sagen, hey, den nehmen wir uns als kleinen Finderlohn und versuchen durch ihn rauszukommen. Aber das war nicht das Interesse, sondern die wollten, ich war die Freikarte, dass sie endlich mal als Gruppe zusammenkommen können und den Herrn und eine Predigt hören können. Deshalb würden die einen Pastor und damals auch sehr beschützen. Aber hier geht das darum, was er sagt. Er sagt, ich, Paulus, mache mich zum Knecht, damit ich Leute gewinne. Das ist die Einstellung, die Grundeinstellung, die hier ist. Durch was für Mittel kann eine gottesfürchtige Frau ihren Ehemann gewinnen und zu Christus bringen? Als erstes Mittel ohne Worte. Das erste Mittel heißt hier, ist ohne Worte. Es ist, und das ist ganz interessant, wie ohne Worte passiert. Wie kannst du ohne Worte, das ist ein Oxymoron, also ein Widerspruch in sich selbst, wie kannst du ohne Worte was predigen? Indem du die Worte der Schrift so in dir verkörpert hast, dass du nichts anderes tust als Worte leben. Und ich zeige euch, wo das sogar gesagt wird. Im Alten Testament, im Psalm 19, Vers 4 und 5, schreibt David was ganz Interessantes. Er sagt, es ist keine Rede und es ist kein Wort, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde, über ihre Worte bis ans Ende der Erdkreise. Er hat den Sonnen am Himmel ein Zelt gemacht. Was er hier sagt ist, Worte sind nicht das Zeugnis Gottes, sondern die Schöpfung ist das Zeugnis Gottes und die ist sichtbar überall. Deshalb brauchst du keine Worte, aber die Worte, die dadurch die Schöpfung offenbart sind, dass er der Schöpfer ist, kann keiner verschweigen. Und genau das Gleiche sagt er hier im Grunde genommen, soll die Frau sein. Sie soll so in einer Art und Weise leben, dass keiner verschweigen kann. Sie ist eine Christin. Sie lebt dem Herrn. Sie ist so ihm hingegeben, ich möchte so sein wie er. Sie. Ich möchte ihr nachfolgen. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Ich habe eine Situation gehabt, wo der Ehemann umgekehrt, da war das umgekehrt, die Frau wurde durch den Ehemann überzeugt. Es hat Jahre gedauert. Er ist sogar einmal aus dem Fenster rausgeschmissen worden durch. Er hat einiges miterlebt. Vor die Tür gesetzt worden. Weil sie war eine bekennende Jüdin und sie konnte sein Zeugnis nicht mehr ertragen. Obwohl er nicht viel gesagt hat, aber sie wollte ihn einfach nicht mehr im Haus haben. Und dann bin ich mit ihr ein paar Jahre später getauft worden. Das war cool. So ein cooles Zeugnis. Da habe ich erlebt, wie ein Mann, nicht die Frau in dem Fall, das gelebt hat. Aber hier ist das typisch, dass die Frau in solche Situationen gekommen. Weil normalerweise nimmt die ganze Familie den Glauben des Mannes ein und er ist das Haupt der Familie und deshalb mussten sie ihm folgen. Und wenn jetzt eine Frau zum Glauben kommt, dann ist das eine schwierige Situation. Sie müsste sich eigentlich ihren Mann unterstellen und sie kann nicht, deshalb in dieser Situation, in der sie ist, kann sie nicht einfach gegen ihn sein. Das wäre ein falsches Zeichen. Das ist nicht das, was Christus wiedergeben möchte hier. Und deshalb wird sie aufgefordert, in einer Art und Weise mit ihm umzugehen, wo keine Worte ein Zeugnis geben. Es ist auch ein Spiel mit den Worten. Sie ist dem Wort er ist dem Wort ungehorsam, deshalb folgt er ihr nicht. Sie benutzt keine Worte, sie lebt so in einer so Art und Weise, dass sie ohne Worte ihren Mann gewinnt, der eigentlich dem Wort ungehorsam ist. Das steht ja in dem Text. Wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Worte gewonnen werden. Ein Wortspiel hier, bewusst gemacht. Lebe auf eine Weise, dass du deinen Mann ohne Worte gewinnen kannst. Das bedeutet nicht, dass das Evangelium nicht gehört haben, ihr Leben sich mit ihnen im Evangelium aber ihr Leben sich mit dem Evangelium einstimmt, das bedeutet nicht, dass er nie irgendwie das Wort Gottes hört. Das wäre ja falsch, das sagt die Schrift ja selber aus. Das sind Stellen, die ganz deutlich sagen, wie kann jemand zum Glauben kommen, wenn nicht durch das Wort der Predigt oder dergleichen. Aber das muss nicht unbedingt durch dich geschehen. Das muss nicht. Und wenn die Möglichkeit gibt, dann kannst du das ihnen geben. Du kannst ein Zeugnis sein, das sagt 1. Petrus 3,15. Du kannst jederzeit die Hoffnung, die in dir ist, deinem Ehemann weitergeben, wenn er dich fragt. Zum Beispiel steht auch, denn ihr seid verborgen, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Ein Zeugnis über das Wort Gottes. Oder Römer 10, Vers 14 bis 17, eine wichtige Stelle, wir kennen sie alle. Wie sollen wir aber denen rufen, an denen sie nicht geglaubt haben? Wie sollen wir aber an denen glauben, von denen sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt worden sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden, die Gutes verkünden, aber nicht alle haben das dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Gotteswort. So, wie soll das jetzt ablaufen? Der Punkt ist, die Frau gewinnt ihren Mann nicht durch das konstante Predigen des Evangeliums, sondern durch ein Zeugnis einer gottesfürchtigen Frau, die sich ihrem Ehemann unterordnet. Wenn vielleicht ist ja jemand hier, wenn du meinst, dass du gewohnt bist, deinen Ehemann konstant zu predigen, dann ist es wahrscheinlich so, dass er angefangen hat, dich zu ignorieren. Das passiert leider. So, das ist das erste Mittel, ohne Worte. Das zweite Mittel ist ein allgemeines Prinzip durch den Wandel der Frau. Ihr Zeugnis hat einen großen Einfluss. Ihr Benehmen. Es geht hier um das Benehmen der Frau. Das tägliche Verhalten. Unser Benehmen hat einen großen Einfluss darauf, wie wir andere mit dem Evangelium dienen können. Das habe ich immer wieder gesagt. Titus, es gibt so viele Stellen in der Bibel, der Titus 2 zum Beispiel, oder der ganze Titusbrief, auch hier, der zeigt deutlich, dass du kannst, es ist viel besser gelebt als gesprochen. Leute haben mir immer wieder gesagt, ich will keine Predigt, ich will ein Leben. Ich will Menschen sehen, die das leben. Wir versuchen seit 16 Jahren Menschen zuzurüsten für die Gemeindearbeit durch das EBTC. Was ist immer noch das Beste? Dass wir sie an die Seite nehmen, mit ihnen zusammen das Leben und sie erkennen das. Und das ist damit gemeint. Die Frau kann in der Weise ein Zeugnis sein, wie sie auf ihren Ehemann eingeht im alltäglichen Leben, wo er dann zu dem Punkt kommt, wieso behandelst du mich so gut? Wieso kannst du mich lieben? Wieso erträgst du dieses Leid? Wieso antwortest du mir immer in so einer liebevollen Art und Weise, wenn ich so stolz und so arrogant und so harsch und hart bin mit dir? Und dann kann man das Evangelium, weil Jesus Christus mir diese Kraft gegeben hat. Die unglaubliche Welt beobachtet uns, sie schaut zu. Sie sehen das, sie prüfen das, sie forschen, ihr Blick sieht das. Und Petrus 2, Vers 12 sagt er, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Das ist auch wieder ein wichtiges Prinzip. Es ist nicht ein Prinzip, was nur für die Frauen zutrifft. Es ist ein Prinzip, was für alle zutrifft. Ich weiß noch, wo ich gearbeitet habe, im Sheraton Hotel in Frankfurt. Und man hat mir verboten, über das Evangelium zu sprechen. Weil jedes Mal, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, ich über das Evangelium gesprochen. Und die sagen, darfst du nicht. Und dann sage ich, darf ich dann antworten, wenn sie mich fragen? Ja, das darfst du. Aber das darfst du, das kannst du machen. So, dann sind die alle zu mir. Dann muss man eben so ein Leben führen, dass Leute fragen. Und dann kannst du antworten. Ich weiß noch, am letzten Tag meiner Arbeit bin ich mit den Managern des Hotels, die in meiner Abteilung waren, das war Food and Beverage, ausgegangen, habe die eingeladen, um denen das Evangelium zu erklären. Weil ich durfte das ja nicht auf der Arbeit machen, habe ich sie mitgenommen, eingeladen. Und dann haben die zugehört und danach hat er mir freigegeben für den Rest der Zeit, damit ich Cheryl heiraten konnte. Und damit ich, ich hatte geplant zu bezahlen, aber die haben bezahlt. Aber der Punkt war, ich hatte die Möglichkeit, ein Zeugnis zu geben, aufgrund dessen, weil ich hoffentlich ein Zeugnis auch war bei der Arbeit. Nicht mit Worten, ich durfte nichts sagen, das haben die mir gesagt. Was ist also das Ziel? Er sagt hier, wie soll der Wandel also sein? Wie soll der Wandel aussehen? Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein. Da geht er jetzt ins Detail. Haarflechten und Anlegen von Geldgeschmeide und Kleidern. Und er sagt vor dem noch, wenn sie euren keuschen oder in Furcht keuschen Wandel sehen. Und hier ist wichtig, was bedeutet keusch? Es ist ein reinen Wandel sehen. Die Leute sehen ein Reinwand ohne jegliche Verunreinigung, nicht nur im sexuellen Bereich, sondern in allen Bereichen. Die Worte, die sie spricht, wie sie sich verhält, wie sie sich anzieht, wie sie sich kleidet, wie sie. Das ist kein Anstoß. Sie ist respektvoll. Ist eine, die, hier spricht er von der Furcht Gottes, die einen motiviert und anregt, das Richtige zu tun. Und das ist das, was hier wichtig ist. Es ist nicht nur ein, es ist ein überzeugendes Verhalten, das kein Anstoß erregt in der Gemeinde oder in der Welt. Und das, ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich weiß, mit der heutigen, die Welt, alles dreht sich nur darum, das Äußerliche hervorzuheben. Und doch sagt gerade diese Stelle, die Perspektive ist das Innere. Und er sagt hier auch, die erste Perspektive ist also, dass eine Frau aufgrund der Schöpfungsordnung sich unterordnen soll. Sie soll sich unterordnen, weil sie ein Zeugnis sein soll. Zweitens, aufgrund des Evangeliums soll sie sich unterordnen. Sie kann den Mann gewinnen. Die dritte Perspektive ist, eine gottesfürchtige Frau soll sich unterordnen. Und es geht jetzt um die Art der Unterordnung, wie sie sich gibt. Wie sie nun die praktischen Umsetzungen der Unterordnung im alltäglichen Leben ausführen kann. Und er sagt es hier, deren Schmuck nicht äußerlich sei, auch durch Flechten von Haaren und Umhängen von Goldschmuck und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, der in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott kostbar ist. Petrus geht auf ein wichtiges Thema an, Schmuck. Und hier sagt er, das griechische Wort dafür ist Kosmos. Etwas in Ordnung bringen, eine Ordnung reinbringen. Es ist Dekoration. Ganz einfach. Etwas aufbereiten, etwas attraktiv machen. Ist es falsch, gut auszusehen? Nein, steht nirgendwo in der Schrift. Aber es ist falsch, die ganze Aufmerksamkeit auf das Äußere zu setzen und sich so dekorativ aufzuarbeiten. Und da gehört zu Schminke dazu. Dazu gehört alles dazu. Schmuck, übermäßiger Schmuck. All diese Sachen gehören dazu. Das ist das, wo Petrus sagt, das ist nicht das Ziel. Das darf nicht das Ziel sein. Es geht dabei wieder um die Herzenseinstellung. Und das macht er an dem Negativbeispiel deutlich. Zum Beispiel das Flechten der Haare, auffällige Haarfrisuren, kostbarer Schmuck. Also alles dreht sich darum, das Äußerliche hervorzuheben. Und das ist das, wo unsere Kultur so drauf abzielt. Jeder von uns weiß das, jeder von uns sieht das, wir sehen die Reklame, manchmal werden Autos verkauft. Wie werden Autos verkauft? Weil die so gut technisch verarbeitet sind, darauf geht kaum jemand ein. Da sitzt eine Frau auf dem Wagen. Deshalb werden die verkauft. So Blödsinn. Oder viele andere Sachen, die verkauft werden aufgrund dessen, wie eine Frau äußerlich aussieht. Es wird nicht die Aufmerksamkeit auf die Persönlichkeit, auf das Innere gelegt. Er sagt hier auch Umhängen von Goldschmuck. Was meint er damit? Ringen, Ketten, Armbänder, Fußbänder, Haarbänder, Ohrringe, Nasenringe, Tattoos. All diese Dinge sollen nicht die Person darstellen. Du bist nicht die Frau mit den vielen Ketten oder den Ringen im Ohr. Das bist du nicht. Du hast andere Qualitäten. Liebevoll, sensibel, hilfsbereit, fürsorglich, aufopfernd, ermutigend, kreativ, ausharrend, nüchtern, geduldig, langmütig, weise, rein, etc., etc., etc. Dafür sind wir bekannt. Dafür seid ihr bekannt. Und das überzeugt jeden Mann. Wirklich. Was die Welt uns vorgaukelt, ist falsch. Oder hier das Anziehen von Kleidern wird gesagt. Das konstante Beschäftigung mit der Kleidung. Das ist bei vielen schon Götzendienst geworden. Ihre Zeit verschwenden die und suchen nur nach neuen Kleidungen, eine neue Variation. Und irgendwann, ich weiß, was das ist, irgendwann ist man denen einfach müde und sagt, das ist nicht. Das ist nicht. Hollywood-Stars, guckt euch die ganzen Seiten an. Über jeden Tag neue Kleidung. bei der Hochzeit, der königlichen Hochzeit, was haben die wohl bezahlt für die Kleidung? Nicht die Königin, Prinzessin, können die ruhig machen, mir egal. Aber die ganzen Stars, die da kommen, jeder musste sich ein Kleid, jeder musste sich einen neuen Anzug erlauben, um da aufzutreten. Ist das unser Vorbild? Bestimmt nicht. Petrus sagt uns, dass wir nicht von solchen Dingen vereinnahmen lassen sollen. Wir sollen uns nicht gefangen nehmen. Warum? Weil das Ziel ist solche äußerlichen Aussehen. Was ist das Ziel? Es geht hier nicht einfach darum, gut aussehen, sondern es geht darum, im Vordergrund zu stehen, um aufzufallen. Und oft ist das auch eine sexuelle in den Vordergrund spielen, dass man diese Dinge hervorhebt. Und er sagt, das soll nicht sein. Und warum machen das oft Frauen? Man denkt ja, okay, das ist nur, um den anderen Geschlecht aufzufallen. Nee, das ist nicht nur deshalb. Das ist auch, um besser auszusehen als die andere. Ich habe andere Kleider, ich habe bessere Kleider. Darum geht es nicht. Was eine gottesfürchtige Frau tun soll, sie soll sich um den verborgenen Menschen, den inneren Menschen sorgen. Der verborgene Mensch des Herzens. In dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott kostbar ist. Es geht hier darum, was eine Person bist du, wie viel Aufmerksamkeit brauchst du oder wie viel Aufmerksamkeit wird durch dich auf den Herrn gelenkt. So, was ist das Ziel? Worum sollst du dich bemühen? Du sollst dich darum bemühen, einen Wandel zu haben, der vor dem Herrn ein Zeugnis ist, der Gott in den Vordergrund spielt. Er sagt hier, ein sanftes, demütiges, mildes, bescheidenes, gütiges Verhalten haben. Jesus ist da das Beispiel. Matthäus 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wovon spricht er hier? Wovon spricht Paulus? Wovon spricht Jesus hier? Er spricht hier, dass es anders denken, dass es die andere Person in den Vordergrund stellen. Dann sagt er so, wir sollen still sein. Sie soll dadurch sich auszeichnen, dass sie einen stillen Geist hat. Nicht laut, nicht ungestüm, nicht aufdringlich, nicht penetrant, nicht aggressiv. Das sind falsche Töne. Das ist nicht still, das ist laut, schrill. Aber dafür sollen wir sanft, zart, behutsam, sachlich, leise sein. Das sind die wirklichen Charaktereigenschaften einer weiblichen, feministischen Frau. Was bedeutet es eigentlich, weiblich zu sein? Ja, das ist oft etwas, was wir missverstehen. Als Männer, ich habe das letztes Mal schon angesprochen, weiblich sein ist, Gott hingegeben zu sein in einer Art und Weise, die die Persönlichkeit der Person hervorhebt. Der Duden sagt darüber, es ist eine Eigenschaft einer Frau, ähnliche beziehungsweise ansprechend zu sein. Für eine Frau passend, das ist weiblich, was sie sagen. Fraulich, frauenhaft, weiblich, das sind andere Worte, die benutzt werden. Aber das ist der genaue Gegensatz von dem, was die feministische Bewegung in den Vordergrund schiebt. Sie sagt, sich selbst zu behaupten und Einfluss zu nehmen, wenn möglich zu herrschen. Das ist, was die feministische Bewegung sagt heute. Sie sagt, sei stark und lasst alles, das wahrnehmen und machen, und um sich auf sich Aufmerksamkeit zu ziehen. Das ist im totalen Gegensatz zu dem, was Gott als Schöpfer gesagt hat. Totaler Gegensatz. Er sagt über eine weibliche Person, über eine, die einen sanften und stillen Geist hat, da sagt Gott, sagt Folgendes, die ist vor Gott sehr kostbar. Das steht nicht überall. Sehr kostbar, das ist super wertvoll. Sehr wertvoll, sehr treu. Sie ist etwas, was sehr wichtig ist. Das ist so wie die Krone der englischen Königin. Sie ist absolut kostbar. kein Vergleich. Ich habe mal wertvolle Sachen gesehen. Wer nach Österreich geht und nach Wien geht und guckt sich mal die Museen an, da ist Gold über Gold und Reichtum über Reichtum. Aber die sind alle im Museum natürlich. Aber hier ist eine kostbare Sache, die man öffentlich tragen kann, ist eine Frau, die einen sanften und stillen Geist hat. Also, was ist Gottes Plan für eine Frau in solch einer Situation, dass sie einen ungläubigen Ehemann hat? Erstens, sie soll sich unterordnen, weil das Gottes Plan ist. Zweitens, sie soll ohne Worte evangelisieren, den Ehemann für Christus gewinnen. Drittens, sie soll auf das Innere achten, dein Herz nicht auf das Herz, nicht auf äußere Dinge. Das sind die Ziele. Und in Vers 5 und 6 gibt Petrus ein Beispiel. Er gibt eine Perspektive einer Unterordnung, einer gottesfürchtigen Frau als ein Beispiel. Und er sagt Folgendes: Denn so schmücken sich einst auch die heiligen Frauen, die in ihre Hoffnung auf Gott setzen und sich ihren eigenen Männern unterordnen, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herrn nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. In diesen letzten zwei Versen schaut Petrus zurück auf die Heilsgeschichte des Alten Testaments und zeigt, wie Prinzipien der Unterordnung durch die Geschichte hindurch angewandt und gelehrt worden sind. Es gab solche Frauen, konstant. Denn er sagt, Petrus benutzt das Wort denn, um zu zeigen, dass ein bestehender Befehl an die Frauen darstellt. Also denn, das ist wie Gott er hat das so vorgesehen, er wollte, dass das so ist. Einst haben die Frauen sich so verhalten. Nicht nur eins, sie tun es auch weiterhin. Eine gottesfürchtige Frau. So, er bezeichnet sie als heilige Frauen. Warum heilig? Weil sie Gott gehörten. Sie gehörten Gott. Sie waren Gott zugeordnet. Er bezeichnet sie deshalb als heilig. Sie waren treu, gläubige Frauen, die auch ihre Hoffnung auf Gott setzen. Nicht, und das ist interessant, steht hier nicht auf ihren Ehemann setzen. Auch nicht auf Abraham. Auf Gott setzen. Sehr, sehr wichtig. Sie hatten einen gottesfürchtigen Geist, einen sanften und stillen Geist und ihr Herz war ein verborgenes Herz. Sie beschäftigen sich nicht mit dem Glanz nach außen und wie sie nach außen auftreten, sondern sie beschäftigten sich, wie sie Gott gefallen. Was war das eben, warum spricht er von Sarah? Warum spricht er von Sarah? Abraham war nämlich auch bekannt als ein treuer Mann und er wurde immer von den Rabbinern als ein Vorbild gottesfürchtiger Unterordnung gesehen, er selber. Und es war deutlich, dass Sarah, es war nicht eine Person, die keine Fehler hatte. Sie hatte Fehler gemacht, sie war sogar unaufrichtig. Sie hat zum Beispiel gesagt in Vers 1. Buch Mose, Vers Kapitel 18, Vers 15, sagte Sarah und leugnete und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Sie hat auch Dinge gesagt, die nicht richtig waren. Aber grundsätzlich war sie als eine Person bekannt, die ein Vorbild war, sich ihren eigenen Mann untergeordnet hat, ihn zur Seite stand, ihn als Frau an der Seite stand. Sie unterstellte sich seiner Leitung zu jeder Zeit. So, was bedeutet das? Bedeutet das, dass ihr jetzt als Frauen zum Beispiel eure Ehemänner als Herr ansprechen sollt? Nee, steht da nicht. Das ist nicht das Ziel. Was Petrus hiermit sagen will, wenn du das Richtige tust, nicht die Menschen fürchten, sondern an erster Stelle Gott fürchten, dann bist du eine Tochter Sarahs, dann bist du ein Zeugnis, wie Sarah das ist, wenn du dich so verhältst. Wenn das Herz das Wichtigste ist, in deiner Beziehung zu Gott? Okay, wie würden wir das Ganze jetzt zusammenziehen? Was ist das Wichtige in diesem Abschnitt? Was will Petrus hier in diesem Abschnitt sagen? Sollen die Frauen sich jeden Mann unterordnen? Nein, nur in eigenen Männern. Sollen die Frauen ein Zeugnis sein, indem sie das Wort Gottes verkündigen oder weitergeben? Natürlich können sie das sein. Wenn jemand sie fragt nach dem Evangelium, klar sollen sie das weitergeben. Das ist nicht gesagt, dass sie es nicht dürfen. Aber sie sollen einen ungläubigen Ehemann nicht die ganze Zeit predigen, sondern durch ein gottesfürchtiges Leben ein Beispiel sein, sodass die Männer gewonnen werden können und zum Herrn finden. Ihre Aufmerksamkeit, die der Frau, ist nicht auf Menschen gerichtet, sondern auf Gott gerichtet. Und er sagt, es wird ja auch gesagt, sie sollen keine Angst haben, Gutes tun und euch keinerlei Furcht einjagen lassen. Sie sollen nicht Menschen fürchten, sondern Gott fürchten. Sie sollen Gottes Plan für die Unterordnung für eine Ehefrau verstehen und das tun nicht aufgrund ihres Ehemanns, sondern aufgrund der Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Es dreht sich alles um Gott gewollte Unterordnung. Und es geht auch um die Art und Weise, wie ihr vor dem Herrn Jesus Christus wandelt, sodass du als Frau ihm in allem die Ehre geben kannst. Darum geht das. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken für deine große Güte und deine große Gnade. Wir möchten dir danken, dass du den Frauen eine Rolle gegeben hast, auch als Zeugnis vor ungläubigen Ehemännern, aber auch überhaupt ein Zeugnis zu sein als eine gottesfürchtige Frau in dieser Welt. Und Herr, mach auch deutlich für uns als Männer, was wir für Verantwortung haben, das zu schätzen und das zu fördern und das zu unterstützen, auch als Gemeinde gerade. Herr, lass uns dein Plan verstehen, lass uns deine Ziele sehen und nicht unsere eigenen. Und lass uns nicht auf äußere Dinge achten, sondern auf die Herzenseinstellung jedes Einzelnen, auf das Wesen, die Person. Und lass uns dich an erste Stelle stellen in allen unseren Beziehungen. In Jesu Namen. Amen.